Hätten wir diese Naivität nicht gehabt, hätten wir, glaube ich, diesen Schritt nie gemacht. Also wirklich dieses blinde Naive ist, glaube ich, das, was uns überhaupt dazu gebracht hat, diesen Schritt zu gehen und auch bis zum jetzigen Tag auch zu kommen.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kaltes Wasser, dem Podcast rund um das Anfangen und die ersten Schritte. Mein Name ist Tilman Vorhoff und ich freue mich, dass ihr wieder oder auch zum ersten Mal dabei seid. Jeden zweiten Dienstag gibt es hier inspirierende Geschichten, die anregen, seine eigenen Ideen in die Realität umzusetzen und die eigenen ersten Schritte zu gehen. Heute spreche ich mit Benjamin, der in seinem Urlaub mit seiner Partnerin Madeleine auf Geisternetze beim Tauchen gestoßen ist und zunächst als Hobby angefangen hat, daraus Armbänder herzustellen. Mittlerweile ist ein Unternehmen daraus geworden und ich unterhalte mich mit Benjamin darüber, wie es dann doch dazu gekommen ist, dass das Hobby zum Beruf wurde und warum es wichtig ist, Pausen einzulegen und was unter anderem für ihn gut funktioniert, um mit seinem Lebenspartner ein Business aufzubauen und zu führen. Mehr zu Bracenet in den Shownotes. Und ja, dann würde ich sagen, geht's auch direkt los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Interview. Ja, schön, dass du da bist, Benjamin. Hallo.
Moin, Tilman. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, gerne. Schön, dass ihr es geschafft habt, oder du es geschafft hast.
Ja, gerne. Ich bin der besseren Hälfte noch dabei gewesen, aber wie gesagt, die Umstände lassen mich gerade noch hier sitzen. Mhm.
Die Idee, also ich würde direkt mal da anfangen, wo alles begonnen hat bei euch mit der Geschichte mit Bracenet und da mal direkt abtauchen. Wir sind ja hier beim Podcast Kaltes Wasser und in so gewisser Art und Weise, ja, hängt euer Unternehmen ja auch sehr stark mit dem Element Wasser zusammen. Und zwar die Sachen, die im Wasser rumschwimmen, die da eigentlich nicht so schön sind für die Meeresbewohner und denen das Leben schwer machen. Magst du einmal kurz dich gedanklich zurückversetzen in die Situation, wo ihr euer erstes Geisternetz im Urlaub in Tansania ja, gefunden habt und so ein bisschen der Prozess, wieso die Idee dann zu Bracenet erstmal entstanden ist?
Sehr gerne, lasse ich das nochmal Revue passieren. War auf jeden Fall kein kaltes Wasser, sondern da war es ausnahmsweise mal schön warmes Wasser. Aber trotzdem erschreckend zu sehen, also wir hatten unseren Jahresurlaub dort geplant, Madeleine und ich, mit der ich jetzt, wie gesagt, auf Bracenet seit 5 Jahren zusammen mache. Wir dort unseren Jahresurlaub an der ostafrikanischen Küste, also Tansania, Sansibar, da haben wir versucht, in den 3,5 Wochen alles mitzunehmen, was irgendwie geht. Häufig an der Küste, weil wir alle unsere Urlaube immer im Unter- oder am Wasser verbringen und sind da ja eher über das Problem gestolpert, also könnte sagen, selbst ins Netz gegangen, weil wir diese sogenannten Geisternetze oder Netzreste überall gefunden haben. Ne? Also sei es am Strand irgendwelche Schnipse, die übrig geblieben sind, die dann abgeschubbert wurden von den Korallen, als auch unter Wasser große Teppiche von Netzen. Und gedacht, dagegen sollte man noch was tun, warum floten die hier so rum und fangen irgendwie alles weitere noch ein und keiner holt die Netze mehr wieder raus. Auch erschreckend zu sehen, dass teils wirklich Fische, Säugetiere tatsächlich in den Netzen verfangen waren und wie gesagt, es keiner so wirklich mitbekommen hat.
Das habt ihr richtig so gesehen, also wirklich Fische, die dann in den Netzen auch drin verfangen waren?
Ja, Krebse, Fische. Da ist auch das Schildkrötenaufkommen recht groß dort, gerade Sansibar, Schildkröten in den Netzen, also wirklich erschreckend zu sehen und hatten dann gedacht, okay, das Ganze zu dokumentieren, also nur Fotos und Bilder zu machen, wird wahrscheinlich nicht ausreichen. Man kennt das selber so von dem Verhalten im Web, ne? Wenn man da ja so erschreckende Bilder sieht oder Videos, sei es von Peter, man ist dann für einen Moment wirklich geschockt und dann scrollt man weiter und dann kommt das nächste Fail-Army-Video, wo die Katze vom Klavier fällt und man hat das vorherige Video dann schon wieder vergessen. Deswegen haben wir gedacht, nee, idealerweise fertigen wir wirklich was aus diesen Netzen, ne? Und haben parallel aber auch recherchiert, viele Leute vor Ort gefragt, auch auf diesem großen Fischmarkt dort, wie kommt das überhaupt, dass diese Netze im Meer landen? Und ist das nur ein lokales Problem oder ist das wirklich weltweit? Und als wir da die Suchmaschinen angeschmissen haben, war recht schnell deutlich, dass es wirklich ein globales Problem ist. Ne? Also nicht nur vor Ort, vor manchen Küsten, sondern auch hier vor unserer Haustüre, aber auch ne, bis vor der Küste vor Neuseeland genauso ein Problem ist. Und er fing dann an, erstmal vor Ort dann wirklich Netze einzusammeln, viel mitzunehmen und dann so per Unfall haben wir uns mal so ein Stück Netz ans Handgelenk gelegt und gedacht, okay, so ein Armband wäre doch ein ideales Symbol. Ne? Man hätte es täglich dabei, man würde selber auf dieses Stück Netz gucken, was wirklich aus dem Meer kommt und hätte für sich so ein Reminder, aber auch so ein ne, Gesprächsaufhänger, wenn man andere Leute trifft und die fragen, was hast du denn da für ein buntes Ding da am Handgelenk? Ne? Auch dieser Knoten, der mittlerweile auch so ein Designelement ist von uns, der ja wirklich die Masche ist von dem Netz. Und man kommt gleich ins Gespräch und kann über dieses Problem berichten. Das hatten wir schon so dann grob im Kopf. Darauf folgte dann auch im gleichen Atemzug eigentlich der Name. Ne? Wir haben uns dann nochmal gefragt, Armband auf Englisch, Bracelet, no, nennen wir es Bracelet, Save the Seas, Wear Net. So, mit der Einstellung waren wir dann auch noch vor Ort, haben, wie gesagt, ganz viele Netze eingepackt. Unsere Sommerklamotten, das war im September 2015, da wussten wir, wenn es wieder zurückgeht nach Deutschland, Sommersachen brauchen wir nicht. Die verschenken wir da im letzten Ort, wo wir waren und packen den Rucksack oder beide Rucksäcke voll mit Netzen. Wurden dann kurz gestoppt auf dem Rückflug, weil gefragt wurde, was wir mit diesen Strängen und Netzen vorhaben. Kamen dann aber durch den Zoll hindurch und haben dann angefangen zu basteln und parallel, wie gesagt, immer zu recherchieren, zu gucken, sind da schon Leute aktiv bei diesem Thema? Gibt es da schon Organisationen, Unternehmen, die sich für dieses Thema schon engagieren und da unterwegs sind?
Da wart ihr jetzt schon wieder zurück in Deutschland dann?
Genau. Also da haben wir das nicht aus den Augen verloren, sondern haben es dann wirklich weitergedacht, ne? Waren dann aber wieder auch in unseren Vollzeitjobs unterwegs.
Ich würd gerne einmal noch kurz weil ich finde es super spannend, in Tansania bleiben. Weil, also du hast jetzt zum einen mal gesagt, war so per Unfall, hattet ihr mal das, irgendwie ist es am Arm gelandet und ihr habt dann gedacht, okay, so ein Armband wäre ganz nett. Und seid dann ja direkt schon irgendwie ins Handeln gekommen. Also ihr habt ja dann irgendwie eure Urlaubspläne für die restliche Zeit, die da in Tansania wart, so ein bisschen angepasst. Vielleicht habt ihr die auch komplett verworfen, weil direkt in dieses Thema reingetaucht seid und habt mit Locals euch unterhalten, hast du gerade gesagt. Habt da auch schon Netze eingesammelt. Also dieses Erlebnis, da die Tiere in den Netzen verfangen gesehen zu haben, hat euch wirklich so krass getroffen, dass ihr wirklich direkt vor Ort schon eigentlich angefangen habt, okay, wir müssen was machen.
Ja, im wahrsten Sinne, genau. Also so gepackt, dass man dann wirklich gedacht hat, okay, wir müssen da doch irgendwas tun. Ne? Wir können nicht dann in den nächsten Wochen wieder zurückfliegen und das Thema irgendwie ausblenden und das alles so lassen, wie es ist. Ne? Also sowohl die Bilder, das war jetzt kein wirklich Schlüsselerlebnis, also es war halt ja eine Abfolge von Bildern, die einem dann nicht mehr durch den Kopf gegangen sind. Ne? Da kommt das vor Ort oder die Bilder vor Ort, die man da im Kopf dann hatte, aber natürlich auch die Recherchen, die man dann auch, sofern wir da gutes Internet hatten, da auch online gefunden haben, ne, wo wir gesagt haben, mein Gott, das weiß ja noch keiner. Ne? Also, wie gesagt, wir sprechen von 2015, da war auch diese ganze Ozean-Plastik-Thematik, die gab es da noch nicht. Ne? Also die Cover voll vom Spiegel und von ne, Bild, die ja glücklicherweise auch über sowas berichten, das war zu der Zeit noch nicht wirklich ein Thema. Ne? Und wir haben gedacht, nee, wir müssen in unserer Freizeit als Hobby, also sowohl jetzt im Urlaub, aber auch wenn wir zurückkommen, irgendwie was Gutes tun und dem Meer, ne, was wir wirklich so schätzen und lieben, irgendwie was zurückgeben. Ne? Mhm. Null zur Thematik, und das war dann auch die ersten 2 Jahre so, ich will es nicht weiter vorspulen, da kommen wir dann gleich auch zu, aber schon zu der Zeit und wie gesagt auch später, nie die Idee, irgendein Business daraus zu machen. Also wir hatten nie vor, irgendwas zu gründen, sondern einfach als Hobby, wir fertigen ein bisschen was und erklären über dieses Produkt, Bracelet, das Problem, was es da draußen gibt. Das war so grob die Idee.
Also ihr habt ein Problem gesehen und habt gesagt, okay, wir können hier nicht nichts machen.
Ja.
Und wir sind so privilegiert, dass wir irgendwie auch Jobs haben und dann nebenbei noch als Hobby die Zeit haben und ja irgendwie uns zu engagieren.
Korrekt.
Und genau. Hab dann aber gesagt, okay, also ihr habt tatsächlich vor Ort dann die Entscheidung getroffen, aber es war noch nicht die Entscheidung zu sagen, okay, wir machen daraus jetzt was ganz Großes und ein Business.
Nee, da haben wir, wie gesagt, ja auch selber die Netze eingesammelt, was uns dann auch recht schnell klar wurde, vor Ort, aber dann auch, ne, auf der Rückreise und als man in Deutschland war, dass es niedlich ist, wenn Madeleine und ich dann, ne, in unseren Urlauben ein paar Netze sammeln am Strand, aber dass es nicht diesen Impact haben wird, als wenn wir uns wirklich Partner suchen, die da schon gut aufgestellt sind oder die wir dann wirklich mit dem Verkauf dieser Bracelets dann auch wiederum supporten können. Ne? Also das war dann auch schon klar, dass wir da einen größeren Hebel brauchen, als wenn wir beide mit einem Schlauchbötchen rausfahren und selber nach den Netzen tauchen und ein bisschen was rausholen. Ne? Das war uns relativ schnell klar.
Okay, also ihr habt so viele Netze wie möglich schon mal mitgenommen aus Tansania. Wusstet aber durch eure Recherchen schon, da gibt es noch ganz, 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 ganz viele Netze, die da draußen auch im Pacific Garbage Patch auch vor allem herumschwirren.
Ja, auch in der Ostsee, Nordsee, ne? Wie gesagt, auf der Haustüre haben wir genau das gleiche große Problem. Ja.
Ja, klar, der Ozean, der kennt keine Grenzen, ne? Das ist nicht so, dass da dann ein Zoll gibt, der sagt, warte mal, das Netz, das lässt du mal schön hier im Indischen Ozean, sondern das ist ja alles miteinander verknüpft. Das heißt, ihr wart dann wieder zurück in Deutschland und habt dann so ein bisschen das als Hobby weitergemacht. Was habt ihr mit den Armbändern dann gemacht? Habt ihr die dann an Freunde, Bekannte irgendwie verschenkt oder habt ihr die auch mal so auf dem Wochenmarkt dann schon mal versucht, an den Mann zu bringen?
Nee, es hat erstmal sehr, sehr lange gedauert, ehe wir überhaupt so weit waren, wo wir gesagt haben, okay, das ist jetzt ein Produkt, was man wirklich auch verkaufen könnte, ne? Was vorzeigbar ist, was man dann auch am Handgelenk trägt. Also bis wir dann wirklich gestartet sind, ist ein knappes Jahr vergangen. Also das hat so lange gedauert, wie gehen wir mit den Maschen um, mit den Knoten, ne? Nimmt man die raus oder schaffen wir die so abzulöten, dass sie dann tragbar sind? Wie sieht es mit den Verschlüssen aus? Also wie fassen wir die ein? Wie sieht der Verschluss überhaupt aus? Das war wirklich ein recht langer Weg, ehe wir so weit waren und gesagt haben, okay, das sieht doch wunderbar aus, das kann man so an den Mann bringen. Ne? Und parallel war man dann auch dabei und dann haben wir unsere Website selber gebaut, ein Logo kreiert. Das ist dann alles parallel passiert und wie gesagt, das war dann so Mitte 2016 waren wir erst so weit zu sagen, so, das lässt sich wirklich oder vorzeigbar für die Öffentlichkeit.
Wann, Kasu, du hast am Anfang gesagt, das war für euch jetzt noch nicht von Anfang an klar direkt, also in Tansania jedenfalls nicht, dass ihr daraus ein Unternehmen aufbauen wollt. Wann kam denn dieser Gedanke oder die ersten Überlegungen? War das dann so, als das erste Armband, was relativ passabel aussah, dann mal zusammengelötet worden ist? Oder gab es einen anderen Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, eigentlich müssen wir da irgendwie noch mehr draus machen?
Viel, viel später. Also auch wirklich, als wir dann schon online waren und das Ganze auch schon wirklich angelaufen ist, ne? Ohne irgendwelches Zutun von Media und Anzeigen, die wir buchen, das machen wir bis heute nicht, sondern wir versuchen, dass alles über Mund-zu-Mund-Propaganda und PR läuft, also die wir auch nicht aktiv anschreiben, sondern bislang kriegen wir Gott sei Dank so viel Anfragen, organisch, dass wir da nicht gegensteuern. Also wir würden es auf jeden Fall wahrscheinlich dann mal ausprobieren und machen, aber aktuell brauchen wir es Gott sei Dank nicht. Und auch als es dann, wie gesagt, schon ein Jahr bzw. anderthalb Jahre lief, war es trotzdem fein als Hobby nebenbei. Also es war nicht der Plan, dass wir unsere Jobs kündigen und sagen, wir machen jetzt nur noch das. Weil wir wir hatten keinen Businessplan oder hatten vor, überhaupt wirklich Gründer zu werden. Also weder Madeleine noch ich haben so ein Gründerherz in uns, dass wir gesagt haben, wir wollen unser eigenes Business. Also ich war happy in meinem Job bei Bosch. Madeleine war bei BBDO, einer großen Agentur in Berlin, hat da das Artbuying geleitet. Und da waren wir auch recht zufrieden. So, ne? Und hatten nicht vor zu sagen, okay, wir versuchen das Ganze jetzt so aufzupumpen, aufzublasen, um dann irgendwann den Stecker zu ziehen. Gar nicht. Sondern es war eher, da haben wir ein tolles Projekt, tun wirklich was Gutes nebenbei und so kann es weiterlaufen. Bis wir dann irgendwann gemerkt haben, okay, jetzt haben wir gefühlt jeder zwei Fulltime-Jobs. Ne? Weil das war dann wirklich so, von morgens 8 bis teilweise 20, 21 Uhr ist man dann im Hauptjob unterwegs und dann fing die Bracelet-Arbeitszeit an. Ne? Und als dann mehr Anfragen kamen, sei es jetzt von Kunden, als auch sich mit Organisationen treffen, als das dann wirklich immer mehr wurde, haben wir dann irgendwann gesagt, gut, was wir damit verdienen, das wissen wir immer noch nicht, keine Ahnung. Wichtig ist erstmal, dass wir die Spenden dort generieren können, aber es macht uns so viel Spaß und so viel Freude und wir haben in der Zeit wirklich schon ordentlich was bewegt, nicht nur am Netz, sondern ne, man hat gemerkt, man hat dieses Thema schon platziert, man war dann in der Presse, der NDR hat darüber berichtet und ne, das Problem wirklich aufgegriffen und ja, wurde aufgrund von Brazenet darüber berichtet, was uns sehr gefreut hat. Und wir haben dann gedacht, gut, auch wenn wir jetzt den Stecker ziehen und kein Gehalt mehr bekommen und nur noch das machen, auch wenn es dann nur ein Jahr oder zwei funktioniert, haben wir gefühlt in der Zeit ja viel geschafft und den Planeten ein Stück weit besser gemacht. Und wenn es nicht klappt, dann gehen wir halt irgendwann wieder zurück in unsere normalen Jobs. So, das war die Einstellung, die wir hatten. Ja, zum Ärger oder zum Erstaunen unserer Verwandten, unserer Eltern und Bekannten, die gesagt haben, Gottes Willen, ihr habt jetzt geheiratet und jetzt kündigt ihr beide zeitgleich irgendwie euren Job, seid ihr denn des Wahnsinns und jetzt macht ihr da irgendwie ein Armbänder aus Fischernetzen, seid ihr des Wahnsinns. Also es war nicht nur Zustimmung von der Seite, sondern ja, Erstaunen. Und
normalerweise müsste jetzt das Kind kommen, statt irgendwie ein Business mit Fischernetzen aufzubauen.
Genau, und das war, wie gesagt, unser erstes Kind war dann Brazenet, ja.
Okay, aber das heißt, ihr habt schon als Hobby die ganze Webseite aufgebaut, alles nebenbei im Feierabend sozusagen. Ich meine, wenn man um 8 Uhr nach Hause kommt, dann noch Abendessen, dann ist ja auch nicht mehr so viel Zeit, bevor man wieder ins Bett geht. Aber die Zeit habt ihr euch dann quasi genommen und habt dann euch dahingesetzt und versucht, die Bracenets noch besser zu gestalten und so viel wie ihr da an Netzen bei euch zu Hause noch hattet, dann auch zu Armbändern, um zu funktionieren.
Genau, und dann auch schon, da hatten wir dann auch schon den Kontakt zu Healthy Seas und Ghost Fishing.
Und den habt ihr initiiert oder die sind auf euch einfach aufmerksam geworden und haben euch dann mal angeschrieben?
Die haben wir kontaktiert, so von der Transparenz und von den Missionen, die da gefahren wurden, am besten dazu gepasst haben und ein extrem tolles Team in den Niederlanden sitzen haben. Genau, kontaktiert und das Produkt vorgestellt, ne, da sind wir hingefahren und haben Brazenet gezeigt und gesagt, hier aus den Netzen würden wir das machen und gleichzeitig Spenden für euch generieren. Die waren total begeistert, weil das erste Mal was war, was wirklich aus dem Netz gefertigt wurde, ne, was dann auch so tragbar ist und so ein Reminder am Handgelenk wirklich werden könnte. Ne? Und war dann auf unserer Seite und bis heute wirklich eine extrem enge Partnerschaft. Und ja, wie du gerade sagtest, wir haben dann nach Feierabend die Bracelets geknüpft. Irgendwann kamen dann meine Eltern dazu, die eigentlich in Rente sind, aber meine Mutter kann gut stricken. Die hat dann auch noch so die ersten Bracelets mitgefertigt. Und Madeleine und ich haben dann die Sachen dann abends noch verpackt, verschickt, die Kommunikation da gemacht, den Kundenkontakt, also alles noch nach Feierabend umgesetzt. Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Wir sind ja hier beim Kaltes Wasser, die ersten Schritte, was uns, glaube ich, extrem geholfen hat, ist, dass nicht einer auf die Idee kam oder das alleine umgesetzt hat, sondern wir wirklich diesen Sparringspartner hatten. Ne, es gab natürlich Tage und Wochen, wo man im normalen Job extrem viel zu tun hatte und man so ein bisschen die Motivation verloren hat. Dann war aber bei dem anderen Partner ein bisschen mehr Luft und ein bisschen mehr Energie und gesagt, komm, jetzt schieben wir das wieder an. Ne? Darauf die Woche war es wieder ich, der es wieder angetrieben hat. Also das war extrem hilfreich, dass wir ja so buddymäßig uns gegenseitig immer wieder pushen konnten. Ich glaube, hätte man es alleine gemacht oder generell man alleine sowas aufzieht und ne, wenn die Anfangseuphorie dann irgendwann verflogen ist, sich dann wieder hinzusetzen und zu sagen, ich packe das jetzt nochmal an, ist, glaube ich, deutlich schwieriger, als wenn man wirklich einen Partner hat, mit dem man es zusammen machen kann.
Das heißt, es gab auch mal Tage, da habt ihr gesagt, boah, jetzt habe ich heute echt keinen Bock mehr drauf, mich gleich noch hinzusetzen und mit den Fischernetzen da weiterzumachen. Also man braucht auch mal ein paar Tage irgendwie mal Pause und dann war wieder der Akku aufgeladen.
Ja, ich glaube, das ist auch generell so oder den Fehler, den einige machen, also gerade wenn man das hört, ne, ich möchte ein Startup gründen und ein Business gründen, wird ja häufig vermittelt, okay, dann sei aber auch bereit, dass du 24/7 durchackerst und nur noch das machst und am besten lösch deine Telefonnummer für das erste Jahr und melde dich bei deinen Freunden und Verwandten ab, weil du jetzt nur das machen solltest. So, und das haben wir zumindest bei uns erfahren, dass das völlig falsch ist, weil wenn man sich wirklich so auspowert in den ersten Wochen, Monaten, dann geht diese Anfangseuphorie so schnell verloren, dass man keine Lust hat mehr, das ganze Thema voranzutreiben. Deswegen glaube ich, diese kurzen Pausen auch mal, ne, in der Zeit oder zu der Zeit haben wir in Berlin gewohnt, einfach mal rauszufahren aufs Land oder mal im Wald spazieren zu gehen, ne, einfach mal den Kopf aus. Da hatten wir wirklich immer die besten Einfälle und hat uns wieder so motiviert, dass wir gesagt haben, jetzt schieben wir es nochmal an. Ne? Aber wenn man 7-14 Tage durchpowert mit Nachtschichten und Wochenende, dann geht es irgendwann ganz steil runter. Und dann wieder den Antrieb zu finden, ist, glaube ich, deutlich schwieriger, als zwischendurch mal wirklich den Flugmodus bei sich anzustellen und ja wieder Energie zu holen.
Also es schadet auf jeden Fall nicht mal, sich zu Pausen auch zu zwingen. Auch wenn das so ein leidenschaftliches Thema ist, wo man verbrennt und da am liebsten die ganze Zeit dran arbeiten möchte, hilft es dann doch nochmal, solche kreativen Pausen auch zu haben, um dann wieder ein neues Bild irgendwie auch zu haben von der Situation und vielleicht nochmal eine neue Idee irgendwie auch dann zu haben. Ne?
Ist nämlich auch, glaube ich, ganz egal, bei welcher Idee. Ne? Das klingt natürlich alles oder ne, von außen betrachtet, wenn man das hört, so, wir kümmern uns um die Ozeane, haben mit den Fischernetzen zu tun und haben tolle Designs. Es sind natürlich viele Themen dabei, auf die man ne, weniger Lust hat oder persönlich. Ne? Es gibt dann Leute, die das extremer mögen, aber zum Beispiel dabei WooCommerce sich rumzuklicken oder ne, Buchhaltung muss ja auch am besten direkt von Anfang an stimmen. Solche Themen liegen zu lassen, ist dann blöd. Von daher kurz mal den Akku aufladen, schadet da nicht. Stelle sich da wirklich ne, versuchen durchzubeißen 24/7.
Ja, du hast gerade schon mal angesprochen, ihr habt einen starken Partner mit Healthy Seas, auf den seid ihr aufmerksam geworden. Den habt ihr, du hast ja vorhin schon mal gesagt, ihr habt auch schon recherchiert, nachdem ihr das die ersten Geisternetze gefunden habt und habt auch gesehen, das ist ein größeres Problem und seid dann auf die zugegangen. Mit Healthy Seas arbeitet ihr heute auch noch sehr intensiv zusammen. Das ist ja einer eurer wichtigsten Partner, wenn man das so sagen kann, weil da kriegt ihr eure, ich sag mal, Rohstoffe letztendlich her. Und im Gegenzug unterstützt ihr sie wieder mit den Spenden, die dann durch den Verkauf von den Bracelets generiert werden können. Also das ist ja dann schon, oder klingt für mich so ein Schritt, wo man dann so merkt, okay, so langsam ist es kein Hobby mehr. Also wo war für euch so der Punkt, wo ihr dann gesagt habt, okay, das wäre ein Geschäftsmodell und wir trauen uns mal, den hier die von Healthy Seas mal anzuhauen und gucken mal, ob die irgendwie Bock drauf haben.
Da hatten wir immer noch den Hobby-Modus on. Da war es immer noch nicht, okay, jetzt wird's ernst, weil wir mit einer Organisation kollaborieren oder eine Partnerschaft eingehen. Ne? Das war dann auch nicht nur Healthy Seas, sondern Ghost Diving und No4, also direkt so drei Partner, so ein Vierergespann an Partnerschaft, das wir da haben. Weil auch dort ist es so, also auch die ganzen Taucher, die Leute, die dort wirklich aktiv sind, das sind auch größtenteils Volunteers. Also die ganzen Netze, die rausgeholt werden, ne, das passiert wirklich von Tauchern, die das in ihrer Freizeit machen und was Gutes tun wollen. Ne, da ist alles dabei von dem Arzt, Maurer über Architekt, die da am Wochenende sagen, so, ich pack mit an. Also alles Profis und extrem gut unter Wasser und extreme Tiefen, die da abgetaucht werden.
Aber auch noch ein Hobby quasi letztendlich.
Genau. Von daher war es da immer noch nicht klar zu sagen, okay, wir machen jetzt nur noch das und machen da oder wie wir gelernt haben in der letzten Zeit, werden wir jetzt Social Entrepreneurs. Das hatten wir da noch längst nicht auf dem Schirm.
Nee. Okay, das heißt, bei Healthy Seas mal anzuklopfen, war jetzt für euch auch noch nicht so eine große Hürde, wo ihr gesagt hättet, okay, jetzt, das ist es jetzt.
Nee, es war auf jeden Fall ein großer Schritt, ne, solche Organisationen da auch für sich zu gewinnen, weil die kriegen ja auch lauter Anfragen für Kooperationen und irgendwelche Ideen, was man daraus machen kann. Aber wir waren natürlich sehr froh, dass die genauso überzeugt waren wie wir und uns da von Anfang an wirklich voll Unterstützung gegeben haben und uns da innerhalb der ganzen Organisation wirklich nochmal im wahrsten Sinne vernetzt haben, ne, dass wir mit Fischereien sprechen konnten, was mit solchen Abfällen passiert, was jetzt auch immer mehr wurde, den Fokus zu ändern, ne, dass wir jetzt nicht nur versuchen, so viel Netze rauszuholen, wie es geht, sondern auch an präventiven Maßnahmen ganz viel arbeiten. Also auch das Modell hat sich innerhalb der letzten Jahre wirklich extrem verwandelt, was gut für uns war, weil wir so flexibel und ja teils auch naiv an die Sache rangegangen sind, uns nicht einzuschränken auf irgendeinen Businessplan, zu sagen, okay, da wollen wir in den nächsten Jahren hin, sondern ne, egal, was reingekommen ist und spannend klang, haben wir irgendwie aufgenommen den Ball und versucht, das irgendwie zu verarbeiten mit uns und hat uns teils in eine ganz andere Richtung geweht, die wir anfangs gar nicht auf dem Schirm hatten. Mhm.
Ja, du hast gerade schon mal gesagt, Netzwerk ist extrem wichtig für euch auch. Was hast du für Tipps, wie man sich ein gutes Netzwerk aufbauen kann?
Gute Frage. Auch da, Madeleine und ich sind jetzt nicht die Netzwerker. Da gibt es ja auch ganz andere, die wirklich dann von Messe zu Messe rennen und Kaltakquise betreiben. Weder ich mag das, Madeleine genauso wenig. Das war jetzt aber bei unserem Projekt ein Stück weit anders, weil ich glaube, das erste Mal in der bisherigen Berufslaufbahn war es wirklich was, wofür man so gebrannt hat und auch überhaupt nicht gezögert hat, gewisse Partner oder interessante Leute dann irgendwie zu kontaktieren, ne, und zu fragen, hey, hast du nicht Bock, da irgendwie zu unterstützen? Das fällt einem deutlich leichter, wenn man wirklich mit so einer Passion dahinter steht, als wenn es etwas ist, ne, was man jetzt wirklich zahlengetrieben hervorgebracht hat, ne? Also es gibt ja auch so in der Startup-Welt diese zwei Ansätze. Also es gibt dann die Leute, die etwas gründen, weil ja eine gute, sehr gute Marktanalyse gemacht wurde und Zahlen umgekrempelt wurden und sich ein Markt angeschaut wird und gesagt wird, okay, das wird das nächste Big Thing, da mache ich was. Und dann gibt es die Leute, die irgendwie über ein Problem stolpern, ne, da zähle ich uns auch mal dazu und sagen, nee, da muss man was ändern, da müssen wir was anpacken und da etwas hervorbringen. Ne? Und ich glaube, dieser Kreis an Leuten, ich glaube, denen fällt es deutlich leichter, auch mit so einem Enthusiasmus das Projekt voranzutreiben und auch gewisse Leute da für sich zu gewinnen, ne? Und das dann auch wirklich authentisch rüberzubringen, wenn man ausblendet, dass man da ein Geschäft ausmachen möchte.
Ne? Mhm. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Da gibt es Leute, die wollen einfach nur schnell irgendwie scalen und dann irgendwann den Exit machen, glaube ich. Aber so wirklich nachhaltig, wenn man was richtig aufbauen möchte und aus Überzeugung für irgendwas brennt, ist das auf jeden Fall eine sinnvollere Sache. Und bei euch ist es ja auch noch etwas, was auch noch wirklich sinnvoll ist. Also es ist nicht irgendwie Produkt, wo man sagt, okay, das ist jetzt nochmal was, da gibt es Leute, die wollen das irgendwie kaufen, die könnten das gebrauchen und wir produzieren noch irgendwie mehr irgendeine Plastiktasse, die irgendwas Besonderes kann, sondern ihr habt ja wirklich ja eine Lösung zu einem Problem entdeckt und da auch aufgebaut. Das Geschäftsmodell von euch ist, finde ich, sensationell. Also besser kann man es nicht machen.
Ich glaube aber nicht so, also wenn man das jetzt als reiner Business Angel und Investor betrachten würde, ich glaube, dann wäre es nicht attraktiv, weil es ist eben nicht so skalierbar wie manche andere Sachen. Also wir fertigen ja alles nach wie vor in Handarbeit bei uns. Jedes Stück Netz wird abgetrennt und abgelötet und eingefasst in die Verschlüsse jetzt bei den Bracenets, ne? Mittlerweile natürlich auch noch andere Produkte, aber alles in Handarbeit, wo diese Skalierbare schon völlig ausgeblendet ist. Und ich glaube, dass das wirklich ja diese nicht nur Leidenschaft ist, sondern ja zu sagen, wir machen das, weil das irgendwie cool ist und weil wir das verändern wollen. Und gerade zu Beginn diese ja Naivität, die wir hatten, ne, also von Businessplan und Co. ganz zu schweigen, dass wir sowas gar nicht gemacht haben, aber sich auch so einen Markt nicht angeschaut oder überlegt, für wie viel müssten wir das jetzt vertreiben, damit noch was übrig bleibt. Ne? All das haben wir wirklich nicht berechnet. Jetzt legt man natürlich die Hände über den Kopf zusammen und denkt, okay, war wirklich ganz schön mutig seinerzeit dann auch den Hauptjob zu verlassen, ohne zu wissen, ob irgendwas davon hängen bleibt. Ne? Aber ich glaube halt einfach diese Energie und dieser Enthusiasmus, den man nach wie vor dafür hat, dieses Brennen und einfach mal machen, ne, wirklich einfach mal loszurennen, hat uns da extrem geholfen, was wir auch bis jetzt wirklich nicht verloren haben. Ne? Jetzt ist natürlich auch das Team, was einen dann auch täglich motiviert und neue Ideen einbringt, aber ich glaube, das war ja unser Glück neben dem Timing, dass das ganze Thema dann wirklich auch nochmal größer wurde. Ne? Gerade so Ende 2017, Anfang 2018 haben wir es nochmal extrem gemerkt, dass immer mehr Medien auf uns zukamen und gesagt haben, hier Ocean Plastic und Netze und wollte nicht darüber berichten, was uns natürlich sehr, sehr in die Karten gespielt hat. Ne? Also das Timing, glaube ich, spielt da eine große Rolle. Aber es war, wie gesagt, null geplant oder wir hatten hellseherische Kräfte zu sehen, dass das irgendwann ein großes Thema wird. Ne?
Ja, ich meine, eure Mission ist ja jetzt auch nicht, möglichst viel Umsatz zu generieren. Ich meine, in gewissermaßen vielleicht schon, aber mit dem Ziel, um dann, weil ich glaube, es sind, glaube ich, 10%, ne, die von pro Bracenet, die ihr an den Mann bringt oder an die Frau bringt, dann gespendet werden. Und ja, ihr habt da, glaube ich, dann einen guten Weg gefunden, um zu gucken, okay, wir wollen das längerfristig machen, wir wollen aber auch möglichst viel spenden können, um dann wieder möglichst viel, ne, passend zu unserer Mission. Wir wollen eigentlich das, was wir schaffen wollen, ist so viele Geisternetze wie möglich aus dem Netz zu holen und gleichzeitig noch das Bewusstsein zu steigern, dadurch, dass Leute immer irgendwie was auch dabei haben und da so einen Gesprächsstarter auch haben. Ja, also sehr ambitioniertes Ziel. Und ich glaube, das ist ja auch was, das viel auch zur Motivation von euren Mitarbeitern beiträgt, dass die Mitarbeiter, die ihr habt, die ihr ausgewählt habt, auch einfach ja aus ihrer Überzeugung her Bock haben, Teil von dieser Lösung zu sein und nicht irgendwie einen Job gesucht haben, wo sie jetzt irgendwie möglichst viel verdienen können. Ne?
Und hätten es wirklich tun können. Also auch da waren wir extrem überrascht, als wir dann wirklich gestartet sind, das Team so sukzessive aufzubauen oder Leute auch dazu zu holen für die Fertigung. Als wir dann die ersten Stellenausschreibungen draußen hatten, wussten wir nicht, wer meldet sich auf sowas. Fertigung in Hamburg, Geisternetze Bracenet, also die Geschichte ein bisschen erzählt. Und wir waren so überrascht, was für hochqualifizierte Leute sich da melden. Also wir haben zwei abgeschlossene Biologinnen im Team. Wir haben PolitikwissenschaftlerInnen bei uns im Team. BWLer, also wirklich komplett gemixt und wirklich alle so qualifiziert. Wir hatten da gar kein Auge drauf. Also es war jetzt nicht die Grundvoraussetzung, du brauchst einen abgeschlossenen Masterstudiengang, um bei Bracenet anzufangen, sondern es waren dann wirklich Leute, die gesagt haben, nee, ich könnte auch im Pharmakonzern arbeiten und das Fünffache verdienen, aber ich kann das erst nicht vereinbaren und möchte wirklich was machen, worauf ich Bock habe, wo ich merke, da passiert was und habe halt wirklich diesen, ne, wie man jetzt so schön sagt, diesen Purpose-Gedanken, ne, den sie bei uns finden. So, und dann noch dieser Mix zwischen Startup und wir tun noch was Gutes, ist, glaube ich, spannend gewesen für die Leute da draußen und wo wir jetzt wirklich einen komplett tolles, gemixtes Team gefunden haben.
Ja, ich meine, so ein Bracenet quasi zu löten, das ist wahrscheinlich nichts, wo man direkt für studiert haben muss. Aber die Mitarbeiter, die ihr jetzt habt, das ist ja so in gewisser Art und Weise ja auch jetzt eine der wichtigsten Ressourcen von euch, wenn es darum geht, neue Produkte irgendwie sich zu überlegen oder auch neue Dienstleistungen anzubieten. Ihr macht ja, glaube ich, auch mittlerweile viel so mit Beratung, wo ihr Unternehmen auch beratet. Wie schafft ihr es so bei euren Mitarbeitern auch dafür zu sorgen, dass sie Bock haben, ihre eigenen Ideen umzusetzen oder dass sie auch sich trauen, ihre eigenen Ideen zu formulieren und so ein bisschen diese Ideenkultur auch dann habt in eurem Unternehmen? Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Gibt viele Unternehmen, da ist dann ein Boss, der sagt so, nee, Quatsch, wir machen das so, wie wir es immer gemacht haben. Und ich bin übrigens hier auch der Boss und ich weiß, wie es besser läuft.
Ja, eben genau das nicht zu vermitteln und auch genau diese Einstellung nicht zu haben. Also wir sind immer extrem froh, wenn da Leute sitzen, die gewisse Sachen viel besser können als wir selbst. Also jetzt als Madeleine und ich, da sind wir mehr als happy, wenn da jemand kommt und sagt, schön und gut, wie ihr es bisher gemacht habt, aber lasst uns das doch mal so machen. Da laufen wir nicht rot an und werden wütend, sondern das ist eher, Gott sei Dank, gibt's da jemanden, der sich mit dem Thema jetzt auch noch auskennt. Das ist, glaube ich, extrem hilfreich und auch den Freiraum einfach zu lassen. Ne? Also zu sagen, klar, wenn du eine Produktidee hast oder, ne, jetzt gerade aus der Politik Kontakte hast und einen Vortrag im Landtag halten möchtest, was wir auch schon hatten, dann super, bitte einfach machen. Ne? Also unsere, auch heute, ich glaube, unser Team jetzt bestehend, wie gesagt, aus 34 Leuten, ist heute auch nochmal komplett aufgeteilt. Drei sind beim Green Tech Festival in Berlin, halten da wahrscheinlich auch noch Vorträge, haben da ihren Stand. Eine andere hat gestern einen Vortrag gehalten beim möglichen Partner, ne, mit dem sie Kontakt aufgenommen hat. Also da lassen wir wirklich diesen Freiraum zu sagen, Rock'n'Roll, bitte machen. Ne? Und vor allen Dingen, was wir auch nicht versucht haben zu übernehmen, also von der Kultur, die man vorher so erlebt hat, sei es in der Agenturwelt oder auch unter Unternehmerwelt, Großunternehmen, gibt natürlich auch einige Vorteile, die wir auch mitgenommen haben. So eine gewisse Struktur tut nicht schlecht. Aber so lange Prozesse, die gibt es bei uns nicht. Also wenn jetzt jemand wirklich Bock hat, jetzt zum Beispiel Kameraband, an dem wir gerade arbeiten, ne, wenn die Idee aus dem Team kommt, dann sagen wir, bitte und bestell dir alle Materialien, die du brauchst, mach mal und super, Fotos machen, wird ins Web gestellt und dann wirklich auch die Mitarbeiter dann auch zu honorieren. Ne? Also jetzt nicht nur finanziell, sondern auch wirklich zu sagen, okay, designed by XY, ne? Dass das Produkt dann auch nochmal ein Gesicht bekommt von der Person, die es dann wirklich geschafft hat, dann auch so umzusetzen, wie sie es gerne wollte.
Und ihr die Lorbeeren auch zu geben, die sie dann verdient hat.
Ja, das ist uns auch extrem wichtig. Also Madeleine und mir, wir wollen Bracelet jetzt auch nicht unser Gesicht aufdrücken. Ne? Also bei so einem Podcast und wenn wir jetzt, wenn der NDR sagt, wir hätten gerne eine Ausfahrt mit euch, so eine Bergungsmission, sind wir natürlich auch dabei, aber nicht zwingend Madeleine oder ich. Also manche Interviews oder Termine machen wir dann auch gar nicht, sondern sagen, nee, das sind deine Lorbeeren und mach du das doch mal.
Und du kannst es vielleicht sogar auch viel besser als wir.
Genau, das kommt noch hinzu, definitiv.
Thema, Stichwort Mitarbeiter. Du hast gerade gesagt, ihr habt jetzt mittlerweile 34 Mitarbeiter. Mitarbeiter einstellen ist ja auch dann direkt, okay, man hat Gehalt, was man zahlen muss. Das ist schon, ich sag mal, eine große Entscheidung. Wann kam für euch der erste Mitarbeiter dazu? Oder wann war der Punkt, wo ihr gesagt habt, okay, das wird langsam zu groß für uns zwei. Wir brauchen jetzt irgendwie jemanden, der uns unterstützt oder vielleicht auch zwei Leute. Und ja, was war das für ein Schritt? War das ein Sprung ins kalte Wasser auch für euch? So, dass ihr sagt, okay, jetzt wir waren bisher immer nur Angestellte und jetzt werden wir selber irgendwie Chef und stellen Leute an. Wie machen wir das?
Definitiv. Und es waren auch alles dann kleine Schritte. Also wir hatten nicht den Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, jetzt wird skaliert und wir gehen rauf direkt auf 20 Leute. Das hatten wir nicht vor, sondern 2018 hat die liebe Maya bei uns angefangen, die so unser Schweizer Taschenmesser ist und alles irgendwie kann, ausgebildet und auch studiert, soziale Medien, also hier Social Media rauf und runter, was sie extrem gut kann, aber auch uns im Kundenkontakt unterstützt hat, Konfektionierung, all das hat sie uns wirklich da auch den Rücken freigehalten. Das war seinerzeit noch bei uns in der Wohnung, also wir hatten dann noch unseren Küchentisch umfunktioniert zum Bürotisch. Dann kamen zwei weitere Leute dazu.
Das heißt, ihr habt dann auch Anfang direkt spezifisch jemanden gesucht, der so ein bisschen Social Media auch dann für euch übernehmen kann, aber auch nebenbei so ein bisschen auch Basenets herstellen kann. Oder habt ihr gesagt, okay, wir suchen einfach mal jemanden, der irgendwie alles kann und dann gucken wir mal, was die Person kann, die wir einstellen und setzen die dann entsprechend auch ein.
Genau, also gewisse Stärken schon mitgebracht, die wir dann auch einsetzen konnten. Ne? Jetzt der gesamte Kundenkontakt, was uns schon mal geholfen hat, dass wir nicht jede E-Mail auch selbst beantworten müssen. Ja, fing dann mit der Erstperson an und dann haben wir sukzessive aufgestockt. So ein richtiger Schlag kam dann nochmal, als wir blauäugig, wie wir waren, mit der Telekom eine Kooperation eingegangen sind. Da hatten wir eine Anfrage der Deutschen Telekom, die gesagt haben, hier gibt's den Weekly Deal. Wir schicken mal 700.000 Newsletter raus und alle unsere Kunden können dann den Gutschein bei euch einlösen. Also buy one, get one free war das seinerzeit. Auf null bedacht und wir haben gesagt, ja, dann machen wir das mal. Waren zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, ja, drei Leute. Und dann poppte, da hatten wir noch aktiviert bei uns auf dem Telefon, wenn eine Bestellung eingegangen ist, hat es noch Pling gemacht. Und das war dann wirklich Punkt 12, nachts ging es los und dann ratterte es nur noch durch. Kling, 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 kling. Und wir hatten keins dieser Bracenets gefertigt, was bestellt wurde. Also wir mussten die dann halt noch fertigen, weil wir halt nicht wussten, welche Größe wird bestellt, welche Farbe wird bestellt. All das war ja vorher nicht zu kalkulieren und zu definieren, weshalb wir keine Produktpalette hatten, aus der wir uns dann bedient haben. Und das war so ein Moment, wo wir ordentlich geschwitzt haben und dann erstmal im Freundes- und Bekanntenkreis dann noch nach Unterstützung gefragt haben, wer kann uns jetzt hier bei der Fertigung mithelfen. Und da sind wirklich noch Leute noch dabei, die uns da noch unterstützt haben seinerzeit. Haben es dann auch überlebt, tatsächlich. Also wir hatten da schon die Lieferzeit von 14 Tagen angegeben, die wir brauchen, haben dann nochmal ein Newsletter hinterher geschickt, unser allererster Newsletter, den wir je verschickt haben, mit der Info, tut uns furchtbar leid, so sieht's gerade bei uns aus, wir brauchen nochmal 10 Tage länger, ehe dein Bracelet ankommt. Und waren mega erstaunt, dass wirklich nur positive Rückmeldung kam. Also wir haben gedacht, das bricht uns jetzt das Genick, bevor wir überhaupt irgendwas gestartet haben. Und dann kam aber nur die Info zurück, lasst euch Zeit und habt ihr noch einen Job frei, ich helfe euch gern. Und das hat uns dann auch nochmal motiviert zu sagen, okay, es funktioniert und jetzt können wir nochmal irgendwie ein, zwei Leute vielleicht dazu holen, die uns da in der Fertigung und ne, vielleicht auch bei anderen Themen dann wirklich unterstützen.
Mhm. Und dann muss ja irgendwann auch der Punkt kommen, dass man die Leute auch bezahlen kann. Und wart ihr von Anfang an, ich sag mal, profitabel oder habt ihr irgendwie so ein Jahr gebraucht, 2 Jahre gebraucht, bis sich das alles eingegroovt hat und dann auch durch verschiedene Medien auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen habt und dann die Sales Stück für Stück wieder reingekommen sind?
Nee, das Gute ist, wir haben keinen Schritt gemacht, wo wir gedacht haben, okay, den können wir uns jetzt noch nicht leisten. Also wir waren nie irgendwann im Minus und haben gedacht, der Schritt wäre zu groß, auch mit dem Büro und die erste Mitarbeiterin. Das haben wir dann erst gemacht, als wir grob abschätzen konnten, ob wir uns das leisten können oder nicht. Also wir sind da Gott sei Dank nie in die Bedrohung gekommen zu sagen, wir wollen uns jetzt vergrößern, können wir uns das leisten oder nicht, sondern haben das wirklich erst gemacht, als wir gemerkt haben, das funktioniert. Ne, das hatte natürlich die ersten 2 Jahre den Vorteil, dass wir ne, unsere Hauptjobs noch hatten und nur das investieren mussten, was wir jetzt für unsere Reisen, also unser Erspartes irgendwie mit eingebracht haben. Aber immer nur so viel, wie wir uns wirklich da hätten erlauben können. So, also da waren wir und sind auch nach wie vor extrem zurückhaltend mit den nächsten Schritten. Also wir wollen jetzt auch, haben jetzt nicht das Ziel, nochmal 20 Leute dazu zu holen, sondern die Größe ist jetzt perfekt. Das haben wir seinerzeit auch schon gesagt, als wir 20 waren. Aber jetzt ist wirklich so der Punkt angekommen, wo wir sagen, Größe ist super. Wir haben hier tolle Fertigungsmöglichkeiten hier bei uns im Büro. Da ist jetzt auch nicht viel mehr Platz, das nochmal auszuweiten, sondern Größe ist super und wir nehmen einfach das an, was reinkommt und wenn wir es nicht schaffen, dann müssen wir Auftrag XY leider canceln. Aber immer wirklich sehr, sehr verhalten, zurückhalten mit den nächsten Schritten.
Du hast gesagt, ihr habt dann am Anfang, also irgendwann kam der Punkt, wo ihr dann eure Jobs gekündigt habt und ihr habt dann quasi euer Erspartes genommen und habt damit dann mal angefangen. Das war sozusagen euer Anfangskapital. Magst du verraten, in welche Größenordnung ihr da euch was angespart habt? Waren das so 10.000 Euro? Habt ihr da doch ein bisschen länger drauf gespart, oder?
Das war tatsächlich, also das war unter 10.000 Euro, die wir auch nicht auf einmal dann irgendwie investiert haben, sondern das Gute ist ja wirklich, durch die ersten Verkäufe konnte man wieder was generieren, was wir wieder reinvestieren konnten. Ne? Das hat sich wirklich eher dadurch dann aufgestockt, durch eine immer Reinvest der Verkäufe, immer mit der Klammer, dass wir wussten, okay, das ist der Teil, der dann gespendet wird und alles andere können wir dann wirklich in neues Material etc. dann pumpen. Ne?
Das heißt, alles, was ihr habt jetzt nicht irgendwie nochmal großen Kredit mal zwischendurch aufgenommen, um dann nochmal irgendwie stärker wachsen zu können. Habt ihr irgendwelche Förderprogramme in Anspruch genommen für Gründer oder sowas?
Nee, tatsächlich gar nicht. Das ist auch so ein Thema, was wir hätten wahrscheinlich auch nochmal mehr forcieren können. Das war dann eher Fokus. Auch das frisst natürlich immens viel Zeit, damit auseinanderzusetzen, zu überlegen, okay, welches Förderprogramm könnten wir denn da wählen? Wir mussten die Energie, die wir hatten, da schon sehr effizient einsetzen, dass wir gedacht haben, es klappt auch gerade so. Wäre natürlich schön, wenn man noch irgendwie ein Förderprogramm bekommt, aber haben es dann, ne, Scheuklappen auf und erstmal versuchen, so voranzukommen. ne, auch Covid-19 ist ja uns auch nicht vorbeigekommen, wo wir auch da Gott sei Dank auf keinerlei Hilfen zurückgreifen mussten.
Ja, aber spannend zu hören, so 5.000 Euro hat man ja schon irgendwie mal so im Laufe von seiner Arbeitszeit auch angespart und ist ja jetzt nicht irgendwie so, dass man sagen kann, okay, ihr hattet reiche Eltern und dann habt ihr irgendwie, 50.000 Euro gehabt, klar, dass man da anfangen kann und habt dann halt echt Schritt für Schritt immer mit dem, was ihr verkauft habt, das dann immer Schritt für Schritt auch reinvestiert in das Unternehmen. Und ich meine, ihr habt dann natürlich auch einen großen Vorteil, weil ihr die Rohstoffe quasi kostenfrei auch zur Verfügung gestellt bekommt. Was natürlich aber auch eine gute Sache ist, weil sonst würden die, ich weiß ja nicht, was sonst mit so Geisternetzen passiert.
Klar, also so das Netz mit dem Rohstoff an sich, das ist schon mal ein immenser Vorteil, dass wir den schon mal so bekommen. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich jetzt, sei es Versandtaschen, unsere kleinen Beutelchen, Broschüren, die beigelegt werden, ne, von uns. Und da war dann der Vorteil, ne, wenn man nur 100 Bestellungen hat, sage ich mal, im Monat, dann haben wir dann auch nur 100 bestellt, ne, also in kleineren Mengen und konnten dann, als man gemerkt hat, okay, es wird mehr und mehr, dass wir dann auch ganz andere Staffelungen und natürlich auch andere Einkaufspreise dann irgendwann hatten. Ne? Aber auch da haben wir dann immer versucht, nicht auf Masse solche Sachen dann zu ordern, sondern wirklich klein Step by Step das dann wirklich skaliert haben.
Also es zeigt ja auch, ist ja ein schönes Beispiel dafür, dass man jetzt gar nicht viel Kapital am Anfang braucht. Ihr hattet eure Idee, ihr habt dann so ein bisschen, noch als es ein Hobby war, ne, ein bisschen Netzwerk aufgebaut und Partner gefunden und auf einmal führte eins zum anderen und dann kriegt man eine Anfrage für eine größere Menge und stellt dann den ersten Mitarbeiter ein. Zeigt jetzt, dass man auch gar nicht direkt schon den mega krassen Businessplan haben muss, um dann irgendwie Kredit von der Bank zu kriegen, um dann irgendwie Bestellungen aufgeben zu können und dann merkt man irgendwie, oh Mist, will ja gar keiner kaufen.
Genau, ja, dafür wäre es dann wahrscheinlich nicht schlecht, wenn man so ein Businessmodell im Kopf hat, bevor man da solche Summen tätigt, da eine gewisse Marktanalyse zu machen. Ne? Das war jetzt nicht notwendig, weil wir gedacht haben, okay, entweder es findet Abnehmer und Interessenten da draußen oder eben nicht. Ne? Da haben wir kein großes Risiko gehabt, außer, wie gesagt, zu sagen, gut, wir verzichten jetzt auf unser Gehalt und sind jetzt aus unseren Vollzeitjobs raus.
Ja. Ah, guter Punkt. Wie schwer war es für euch, den gut bezahlten Job, der auch irgendwie Spaß gemacht hat, hast du gesagt, liegen zu lassen und voll auf das Projekt Bracenet All-In zu setzen und da euch da reinzustürzen?
Ja, auf der einen Seite extreme Euphorie, dass man jetzt sagt, okay, man kann diese gesamte Arbeitszeit jetzt mit dem Thema füllen, was man wirklich mit Herzblut vorantreiben möchte. Da aber wiederum, muss ich auch dazu sagen, war man dann erstaunt, wie wenig Zeit dann da auch übrig bleibt. Also man hat gedacht, gut, wenn man das jetzt so 100% macht und sich für 7 Tage die Woche damit befassen kann, wie wenig man dann trotzdem schafft. Also es war jetzt nicht so, okay, Schalter umgelegt und jetzt geht's los. Zum Gefühl nochmal, also es war natürlich eine gewisse, Respekt vor der kommenden Zeit. Wie schaffen wir das? Haben uns auch ernsthaft damit auseinandergesetzt. Jetzt auch, also in der Zeit waren wir in Berlin, sind dann wieder zurück nach Hamburg gegangen, in unsere alte Wohnung, einen gewissen Teil der Wohnung vielleicht auch runter zu vermieten, sich wirklich kleiner zu machen, kleiner zu stellen, jetzt Essen bestellen und sowas sowieso nicht, sondern wirklich so Monatseinkäufe zu machen, um Ausgaben ganz klein halten, um wirklich so lang wie möglich durch diese Zeit zu kommen. Ne? Also da haben wir schon gedacht, okay, ne, so vorher schön Firmenwagen von Bosch etc. all das natürlich abgegeben, sagen gut, jetzt kein Auto mehr, kleine Wohnung so minimalistisch wie möglich, ne, um da jetzt nicht groß auf die Schnauze zu fallen.
Also musstest schon so gewisse Opfer auch mit einbringen und wahrscheinlich dann auch durch die Zeit, die ihr mit einbringt und da voll im Unternehmen dann steckt, vielleicht das eine oder andere Mal auch mal absagen, wenn Freunde vorbeigekommen sind und gesagt haben, hey, habt ihr Lust, irgendwie noch in eine Bar zu gehen, aber ihr irgendwie gerade noch eine große Bestellung hattet und dann da irgendwie dran, die noch fertig kriegen musstet. Ne? Also es ist für viele ja vielleicht dann auch nicht einfach zu sagen, nein.
Ja, zumindest die so bereitwillig zu sein, zu sagen, okay, wir könnte gut sein, dass wir uns jetzt erstmal so zurückfahren müssen. Ne? Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man dann so einen Schritt geht, zu sagen, okay, Highlife in Tüten ist jetzt erstmal nicht angesagt.
Ja. Habt ihr euch ein Limit gesetzt, von wegen, okay, wir probieren das jetzt für ein Jahr? Oder seid ihr eher an die Sache gegangen und habt gesagt, wir gucken mal, wie lange wir es schaffen können?
So richtig Limit haben wir uns da nicht gesetzt. Wir waren dann recht froh, dass wir gemerkt haben, okay, es hat recht schnell, recht gut funktioniert. Auch wir so als Team, ne, also als Martin und ich da alleine gemacht haben, was auch natürlich nicht einfach ist, mit der Frau zusammen zu sein und dann noch wirklich als Partner zusammenzuarbeiten, was wirklich extrem gut funktioniert. Das hätten wir beide nie gedacht, auch in den Anfängen nicht.
Wie habt ihr es geschafft, das so ein bisschen zu trennen, das Private und Business? Gibt es da irgendwie einen Tipp, wo du sagen könntest, das hat bei uns irgendwie funktioniert, das haben wir irgendwie im Prozess feststellen müssen? Oder hat das einfach bei euch so funktioniert, weil es einfach zwischen euch super klappt und es für euch einfach ein Traum, zusammenzuarbeiten auch?
Das eher nicht. Ja, so grundlegende Tipps. Ich glaube, was uns geholfen hat, was wir dann aber auch eher durch die Erfahrung gelernt haben, zu sagen, okay, wenn man dann mal Feierabend macht, tragen wir die Themen nicht mehr bis nach Hause. Ne? Zumindest nicht mehr die nervigen und schlechten Neuigkeiten. Die werden einfach am Feierabend nicht mehr miteinander geteilt, sondern dann reden wir nur noch über die schönen Sachen, die irgendwie im Alltag passiert sind oder die kommenden Projekte, die toll sind, aber nicht mehr über nervige Sachen, die vielleicht noch dazu verleiten, sich da jetzt noch nach Feierabend noch ordentlich zu diskutieren und zu eskalieren, dass wir sowas dann wirklich auf ein Minimum halten. Ich glaube, das hat uns da auch geholfen, zu sagen, nee, auch wir brauchen dann irgendwann mal einen Cut, ne? Auch wenn man so leidenschaftlich an dem Thema arbeitet, ne, und auch Wochenende damit verbringt, ist es trotzdem wichtig, mal, ne, rauszufahren, den Kopf frei zu pusten, um dann aber auch wieder kreativ in was einzusteigen. Also das haben wir beide wirklich extrem, wenn wir dann irgendwo hinfahren, auf eine längere Reise, Madeleines Eltern zum Beispiel wohnen in Norwegen, wenn wir dann mal so eine Strecke fahren, glaube ich, auf den 12 Stunden Autofahrt, wenn wir aussteigen, haben wir 7 neue Ideen, ne, die wir uns dann hin und her prongen. Also mal raus, Kopf aus und mal einfach einen Tag im Freien verbringen, hilft uns da immer extrem, wirklich ja neue Themen irgendwie voranzutreiben oder Impulse zu setzen.
Mhm. Gibt's ein Vorbild für euch? Oder Madeleine ist jetzt nicht gerade da, ist gerade nicht da, aber gibt's ein Vorbild von dir? Jemand, wo du sagst, okay, wenn ich mal ein Abendessen mit der Person haben könnte, das wäre schon super spannend.
Vorbild, ja, müsste ich jetzt nicht so nennen, aber gerade bei uns ist das Thema oder das Problem dieser Netze ist sehr an die Politik gefesselt. Ne? Also wir Bürger können da nur ein Stück weit tun, also ne, sei es auf Strom verzichten, Coffee-to-go-Becher mal sein lassen, sowas, aber bei den Netzen ist es halt wirklich, okay, außerhalb der 200-Meilen-Zone ist der wilde Westen und jeder kann da draußen machen, was er will. Deswegen wäre es schon gut, mit noch mehr Politikern mal ein Abendessen zu haben, zu sagen, lass mal einen Kaffee trinken und mal über dieses große Problem hier sprechen, weil da brauchen wir euch definitiv zu, um da mal die Gesetze da draußen mal ein Stück weit zu verändern, ne? Dass nicht jeder berechtigt ist, da seinen Müll abzuladen, wie er Lust und Laune hat, sondern da mal fortschrittlich dran zu gehen, zu sagen, hier, wir haben da mal, ja, was wir auch schon haben, Konzept in der Tasche, wie man bei so einem Abendessen, sei es mit Angela Merkel, mal vorantreiben könnte. Ne? Gewisse Leute hat man da schon getroffen, wo man auch nie gedacht hätte, jemanden zu treffen. Aber ja, sowas wäre ganz gut. Also gerne mal die Angie, das ist gerne mal eingeladen.
Ja, und wer inspiriert dich?
Tatsächlich klingt jetzt ein bisschen blöd oder zu flach, aber ist tatsächlich so das gesamte Team, was einen wirklich hinter auch wieder inspiriert. Sei es mit neuen Ideen oder ja mit der Euphorie, die man vielleicht einen Tag mal nicht hat und dann herkommt und merkt, nee, hier wird wieder ordentlich gepusht und neue Ideen diskutiert, wo man sagt, ja, das ist das, was einen selber dann auch wirklich inspiriert. Ne? Neben den Organisationen, mit denen wir arbeiten. Also ist dann auch je nach Situation, ne, das sind dann so die Tage, die man hier verbringt. Inspirierend ist dann, ne, einen Ausflug mal wieder mit den Ghost Divern zu haben, mal wieder rauszufahren, zu sagen, yes, man packt an. Genauso inspirierend. Ja. Aber es ist schon so, dass das Umfeld, wo man sagt, ja, das ist so der Treiber und ja, Inspirator für jeden Tag.
Okay. Also es kommt auch nochmal ab und zu vor, dass sie selber auch nochmal abtaucht und mit Ghost Divers auch mal so ein, zwei Netze nochmal befreit.
In der Nordsee zum Beispiel, das niederländische Team, das sind wirklich die Highly Experts und tiefes, nicht wirklich klares, warmes Wasser, sondern kalt, rough und Sicht gleich null. Also da braucht man schon extreme Erfahrungen. Das überlassen wir dann meist dann wirklich den Superprofis, wenn es jetzt irgendwie mal eine Bergungsmission in Griechenland oder Kroatien oder so ist, da springen wir dann auch gerne mal mit rein und packen mit
an. Nochmal einmal ganz kurz an den Anfang von Bracenet zurückversetzt. Wenn du eine Superkraft dir aussuchen könntest, die du deinem damaligen Ich geben könntest, welche wäre das?
Ich glaube, da würde ich einen Schritt zurückgehen und sagen, was uns extrem geholfen hat, war eher die Schwäche, wenn man es so sagen mag, aber Schwäche, Naivität nach wie vor zu haben. Ich glaube, mit dem Wissen jetzt und mit den Hürden, die dann auch teils kamen und mit dem Falschkalkulieren etc., hätten wir diese Naivität nicht gehabt, hätten wir, glaube ich, diesen Schritt nie gemacht. Also wirklich dieses blinde, naive meinem alten Ich weiterhin zu geben, nicht mit dem Wissen von jetzt, ist, glaube ich, das, was uns überhaupt dazu gebracht hat, diesen Schritt zu gehen und auch bis zum jetzigen Tag auch zu kommen.
Okay, das heißt, dass ihr euch nicht irgendwie verplant hättet in irgendwelchen Businessplänen und etc. pp., sondern einfach mal angefangen habt und dann erst Schritt für Schritt gesehen habt, was da eigentlich alles noch nötig ist und dahinter steckt.
Ja, weil hätten wir, wie gesagt, da alles wirklich ins Kleinste nach BWL-Standards auseinandergenommen und geplant, dann hätten wir, glaube ich, gar nicht gesagt, das lohnt sich, damit bewegen wir genug und lass uns das machen, sondern wirklich dieses einfach machen und naive hat uns überhaupt dazu gebracht, wirklich diesen Schritt zu gehen und dann, ne, im zweiten, dritten Schritt zu merken, cool, man bewegt jetzt wirklich was. Klar müssen wir an einigen Stellen fallen, dass sich das dann auch irgendwie rentiert und wir alle Löhne zahlen können und die Spenden zahlen können, aber das war das, was uns ja sehr geholfen hat.
Okay. Zu guter Letzt, ihr beratet ja auch Unternehmen und generell irgendwie Personen zum Thema Nachhaltigkeit. Oft ist es ja, oder eine Sache, die viel auch zur Veränderung, persönlichen Veränderung beiträgt, ist ja, dass man irgendwie gewisse Routinen sich auch aneignet oder irgendwie auch anfängt mit kleinen Sachen vor allem und nicht gleich mit einem großen Eisberg. Kannst du den Hörern da draußen eine und auch den Hörerinnen da draußen eine Routine ans Herz legen, die dir besonders hilft in deinem Alltag oder wo du auch sagst, okay, das ist eine kleine Routine, damit kann man aber auch schon in puncto Nachhaltigkeit, wenn es auch nur ein kleiner Unterschied ist, einen Unterschied machen.
Routine hinsichtlich feste Arbeitszeiten oder zumindest einen Zeitraum zu haben, wo man startet und einen gefühlten Feierabend macht, ist auf jeden Fall das, was einem hilft. Das ist, glaube ich, gerade so in der ersten Phase, wenn man merkt, okay, jetzt habe ich nur Zeit für dieses Projekt, da ein Ende zu finden, ist extrem schwierig und da verrennt man sich ganz doll. Ne? Also das macht die ersten Wochen extrem viel Spaß, eben nicht diese Routine zu haben, zu sagen, hey, ich mache jetzt auch meine Mittagspause um 17 Uhr oder um 9 Uhr, wenn die Stadt auch leer ist, gehe ich raus und oder gehe mal, ne, mittags einfach laufen und habe überhaupt nicht so wirklich einen Rhythmus. Also da, dass sich da wirklich wieder so eine Routine eingependelt hat, so ein Arbeitsalltag, hätte ich am Anfang nicht gedacht, dass das wirklich hilfreich ist. Weil man hat am Anfang diesen Gründergedanken, ich bin hier total flexibel und frei und kann arbeiten, wann ich will. Das macht eine Zeit lang, funktioniert das und macht auch Bock. Aber dann wieder zu sagen, gut, nee, das hat schon seinen Grund, warum manche Firmen, ne, feste Arbeitszeiten haben. Das wieder zu übernehmen, hat eine Zeit gedauert, aber ist, glaube ich, das, was uns auch hilft. So, also nicht nur Madeleine und mir, sondern natürlich auch dem gesamten Team zu sagen, nee, wir haben hier feste Zeiten. Also für jeden sind die natürlich ein bisschen anders, aber nicht zu sagen, gut, ich habe hier meine 18 Stunden am Tag, manchmal dann vielleicht auch 12, aber einen gewissen Rahmen, Leitplanken als Routine zu haben, das ist so der Tipp, der mir jetzt spontan einfallen würde.
Mhm. Okay. Und dann noch ein Tipp zum Thema Nachhaltigkeit. Also was kann ich bei mir im Alltag irgendwie einbauen, um so ein bisschen nachhaltiger auch zu leben?
Das ist eben ein guter Punkt. Das bisschen, was du gerade erwähnt hast, was unserer Meinung nach mehr hilft, als zu sagen, okay, ich muss mein Leben jetzt sofort von 0 auf 100 komplett umkrempeln. Klar, beim Einkaufen darauf verzichten, auf eine Plastiktüte oder ne, auf den Kaffee-to-go-Becher, aber ich schaffe es jetzt nicht, komplett plastikfrei zu leben, weil gewisse Sachen muss ich einkaufen, die einfach ne, in Plastik verpackt sind, sei es meine Medizin oder was auch immer. Das kriege ich so nicht hin. Ich kann nicht jeden Tag in den Unverpacktladen gehen, sondern wirklich zu sagen, hey, ich sehe das so ein bisschen wie Sport. Ich fange damit an und werde immer besser. Ne? Und bin nicht jetzt von morgen, mache ich hier komplett plastikfrei, sondern wirklich das so ein bisschen, ja, wie Sport zu sehen, sich so langsam das anzutrainieren. Weil ich glaube, ne, als allein auf Deutschland, über 80 Millionen Leute, wenn jeder ein bisschen was machen würde, hat es, glaube ich, einen größeren Impact, als wenn aus solchen Sachen ne, 20.000 Hardliner hervorgehen, die es schaffen, das komplett zu machen, was wunderbar ist und toll ist, dass wir auch solche Leute haben. Aber für die Mehrzahl ist es, glaube ich, im Alltag extrem schwer, so zu leben.
Ja, lieber Benjamin, ich ja, finde einfach das, was ihr macht, grandios und echt super. Und ja, bin da gespannt, wie eure Reise da noch weitergeht und was da noch für spannende Produkte von euch dann zu erwarten sind. Ja, möchtest du zu guter Letzt noch einmal kurz sagen, wie man mit euch am besten in Kontakt kommen kann?
Ja, gerne einfach melden. Also auf unserer Seite findet man eine E-Mail-Adresse, hello@bracelet.net. Einfach darüber kontaktieren. Die wird auch umgehend beantworten jede Anfrage, die reinkommt oder einfach durchklingeln. Bei uns auf der Seite steht auch die Telefonnummer, die ich jetzt nicht im Kopf habe. Einfach anrufen, da geht auch immer einer von uns ran. Von daher freuen uns über jeden Kontakt, der irgendwie kommt. Sei es auch tatsächlich von neuen Gründern, die irgendwie was starten wollen, gerade so im Sustainability-Bereich. Da sind wir auch gern beraten, stehen wir da zur Seite, ne, und geben unsere Erfahrungen, Tipps, sofern die angenommen werden möchten, aber sehr, sehr gerne weiter, weil wir es toll finden, wenn nicht nur junge Leute, sondern wir haben teilweise auch ne, Rentner, Frührentner, die sich melden und sagen, hey, jetzt meine Zeit ist vorbei als Arbeitnehmer, ich möchte jetzt irgendwie nochmal was starten. Auch das finden wir super und versuchen da echt zu unterstützen. Von daher gerne melden, wir beantworten und supporten, sofern es uns möglich ist, jederzeit gern. Hat echt Spaß gemacht, Timon. Hätte auch jetzt noch weitermachen können mit dir.
Ja, du, ich auch. Also wir hätten locker noch 2 Stunden mit dir reden können. Genau, vielleicht lade ich demnächst nochmal, wenn Madeleine aus ihrer Elternzeit dann die dann vorbei ist, dann quatsche ich nochmal mit Madeleine. Ja, ich finde es echt klasse, was ihr macht und ja, kann nur empfehlen, mal bei euch auf der Seite vorbeizugucken. Ihr habt da auch einen Blog, wo auch so noch interessante Themen ab und zu mal bespielt werden, also interessante Doku-Tipps rund ums Thema Meeresschutz und generell auch, wer so eure Partner sind, was die machen, wie man die unterstützen kann, auch über ein Bracelet hinaus. Und ja, bin auch gespannt, welche kreativen neuen Sachen ihr noch aus Geisternetzen alles so basteln werdet in der Zukunft.
Da wird noch ein bisschen was kommen, definitiv. Vielen Dank. Danke, Timon.
Das war's schon wieder. Beziehungsweise diesmal war es ja auch ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen an Tipps für eure eigenen Ideen, die ihr schon länger mal umsetzen wolltet. Wenn euch Geschichten wie diese ja, interessieren, dann folgt dem Podcast am besten, wo auch immer ihr Podcast hört. Und gebt mir gerne auch mal Feedback. Am einfachsten geht das über Instagram, über @kalteswasserpodcast. Und ja, schreibt mir einfach eine persönliche Nachricht oder hinterlasst einfach mal einen Kommentar. Das hilft mir dann auch, um diesen Podcast hier weiterzuentwickeln. Ansonsten vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn ich mich mit Melina und Janina unterhalte, mit ihrer Idee, den Kleiderschrank ein bisschen zu revolutionieren und auch zu minimieren, indem sie ihre Plattform aufbauen, wo es darum geht, Klamotten und Kleidung gegenseitig auszuleihen. Also, springt rein. traut euch und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann.